nach 1990, 1991, als die Sowjetunion zerfallen ist, sind relativ geräuschlos 2 Millionen Menschen hier in Deutschland integriert worden. Und von denen leben sehr viele in Neu-Alamöe. Und bei diesen Menschen gibt es natürlich das, was wir auch in der klassischen Mittelschicht in der Bundesrepublik haben, nämlich eine sogenannte Verlust- oder Abstiegsangst. Und diese Abstiegsangst betrifft natürlich die Menschen dort genauso. Und die Populisten von der AfD spielen mit der Abstiegsangst. Und sie scheint dort in diesen Quartieren, wie beispielsweise auch in Hausbruch, zu verfangen.
Ich habe mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther gesprochen. Und er führt, dass der ist insgesamt zufrieden, weil CDU liegt vorne, klar bestes Ergebnis und so weiter. Aber er sagt auch, es war mehr drin, und er führt das zurück auf die Polarisierung im Wahlkampf in den letzten Wochen. Und von dieser Polarisierung, also dieses starke Fokussieren auf die Migrationsthemen, die Abarbeitung am politischen Gegner, sagte, davon haben die anderen Parteien stärker profitiert als die CDU.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Natürlich heute bei uns das große Thema, die Hamburg-Wahl. In der Regel sind die Wahllokale am Wahlsonntag ab 8 Uhr geöffnet. Das heißt, es sind nur noch wenige Stunden, bis es losgeht. Wir sollten bei dieser Gelegenheit schon mal allen Hamburgern, die sich in den Wahllokalen engagieren, dort vor Ort für einen gesicherten Ablauf sorgen, ein dickes Dankeschön rüberschicken. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich und deshalb dieses Danke einmal deutlich ausgesprochen. Was haben wir heute bei Hamburg am Morgen auf dem Plan? Und ich sag's gleich, heute haben wir eine ganze Menge im Angebot. Am Wahlabend, von uns allen verhasst, Politikerfloskeln. Und die gibt es ganz speziell nach einer Wahl ohne Ende. Aber zwei Hamburger Spitzenpolitiker haben uns zugesagt, sie geben sich diesmal richtig Mühe, auf Floskeln so weit wie möglich zu verzichten. Sowohl Katharina Fegebank als auch Dennis Thering. Und wir nehmen sie beide beim Wort. Gleich mehr dazu. Warum schaffen es? Scheinbar. Noch wurde ja nicht gewählt. Also, warum schaffen es die Grünen und die SPD hier in Hamburg, sich weitestgehend vom Bundestrend abzukoppeln? Welche Lehren haben die beiden Parteien aus dem Rumgemurkse ihrer Mutterschiffe für Hamburg gelernt? Analysiert Matthias Iken für uns. Ebenfalls eine spannende und viel diskutierte Frage vor der Wahl. Wie stark wird in Hamburg die AfD? Wer sich mit dieser Frage beschäftigt, dem wird auffallen, es gibt in Hamburg zwei absolute AfD-Hochburgen. Welche das sind und warum die AfD gerade dort so stark punktet, hören wir von Chefautor Christoph Rybacek. Lassen Sie uns aber heute Morgen auch noch einen Blick zurückwerfen. Und zwar auf das Ergebnis der Bundestagswahl bei unseren Nachbarn in Schleswig-Holstein. Denn dort gab es bereits einen AfD-Wumms. Anders kann man es nicht ausdrücken. Keine Verhältnisse wie in den neuen Bundesländern, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall, erstaunlich. Checken wir mit unserem Schleswig-Holstein-Experten Stefan Steinlein. Wer will eigentlich was beim Thema Wirtschaft? Welche Antworten auf die drängenden Fragen zur Wirtschaft haben unsere Abgeordneten in der Bürgerschaft? Dazu liegt jetzt eine Umfrage vor, die sich ganz speziell mit den Ansichten und Vorstellungen der Bürgerschaftskandidaten beschäftigt hat. Was treibt diese Damen und Herren eigentlich um? Vielleicht sind die Ergebnisse dieser Umfrage auch nochmal eine kleine Entscheidungshilfe für die Stimmabgabe am Sonntag. Wir starten jetzt. Ich danke unseren Wahlkämpfern und Wahlkämpferinnen für einen tollen und engagierten Wahlkampf. Das ist eine der beliebtesten Politikerfloskeln am Wahlabend. Auch leider immer wieder im Einsatz, gerade erst wieder von Saskia Esken gehört. Wir konnten mit unseren Themen in der Öffentlichkeit nicht durchdringen. Was ja irgendwie Quatsch ist. Ich übersetze das mal. Eure Themen waren schlicht die falschen und die Menschen haben sich nicht für euch interessiert. Aber jetzt die gute Nachricht. Unsere zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen und der Spitzenkandidat der CDU Dennis Thering haben beide bei uns im Podcast angekündigt, sich am Wahlabend so richtig zusammenzureißen. Ist zwar schon ein bisschen her, dass sie uns hier bei Hamburg am Morgen die Zusage gegeben haben, aber wir vom Abendblatt vergessen sowas natürlich nicht. Hören wir zuerst bei Katharina Fegebank rein.
Ich mag ohnehin Floskeln nicht so gerne und auch diesen ja für Politiker oft beliebten Plastik-Sprech. Ich hoffe, man merke das auch in dem einen oder anderen Gespräch mit mir. Und ich finde es auch immer richtig, Fragen zu beantworten, die einem gestellt werden. Versprechen kann ich es nicht. Das ist auch immer so eine Sache mit Versprechungen und Politikern. Aber ich verstehe, wie Sie genervt sind. Und ich kriege es auch zunehmend mehr gespiegelt von Leuten, die sich die Wahlabende und Wahlberichterstattung angucken, dass das wirklich Sätze sind, die man doch nicht ernst einem interessierten Zuschauer verkaufen kann. Vielleicht geht's manchmal nicht anders, aber bei der Sache bleiben und die Fragen wirklich beantworten, das ist hoffentlich etwas, was ich Ihnen so zusagen kann.
Klingt doch gut, oder? Ähnlich Dennis Thering.
Ich danke den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Kommt meistens als Antwort auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Haben Sie es auch schon beobachtet oder würden Sie sagen, Sie sind auch anfällig für diese Floskel?
Naja, natürlich. Wir sind natürlich abhängig von den Wählerinnen und Wählern und deshalb, wer einem das Vertrauen ausspricht, ich finde, das ist dann schon legitim, dass man sich dafür bedankt.
Aber nicht als Antwort auf die Frage, die ganz anders lautet, bitte.
Wenn die Frage ganz anders lautet, dann gebe ich Ihnen recht, dann werde ich 2025 im Februar an Sie gehen.
Also, liebe Podcast-Freunde, da haben wir alle etwas, auf das wir übermorgen achten können. Am besten ab 17.30 Uhr den abendblatt.de Livestream anklicken. Alle Infos, alle Prognosen, alle Hochrechnungen und natürlich alle wichtigen Politiker im Interview bei Lars Haider. Hoffentlich mit wenig Floskelnalarm. Vergessen Sie ARD, ZDF und ähnliche Anbieter. Mit uns, mit dem Livestream vom Hamburger Abendblatt, sind Sie an der Wahl so nah dran wie nirgendwo sonst. Das gesamte Team von abendblatt.de freut sich auf Sie. Wenn alles so läuft, wie es die Umfragen vorhersagen, dann wird die SPD hier in Hamburg ein ziemlich gutes Ergebnis hinlegen. Auch die Grünen werden deutlich über dem Ergebnis der Bundestagswahl landen. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, jetzt bei mir im Studio. Woran liegt das denn? Was machen die beiden Parteien hier im Stadtstaat besser als die Parteizentralen in Berlin?
Na, ich glaube, sie sind näher dran. Sie sind besser mit den Menschen und ihren Problemen vernetzt. Sie sind nicht so in dieser Berliner Blase, wie das so gerne heißt, und reagieren, glaube ich, deshalb deutlich pragmatischer und weniger ideologisch. Das Spannende ist ja, wenn man sich das Scheitern der Ampel anschaut, sieht man ja, dass sie am Ende doch, wie ich finde, einen sehr linkspolitischen Ansatz verfolgt haben in einem Land, das immer mehr nach rechts driftet. Mhm. Da konnte man schon ahnen, dass das vielleicht nicht gut geht und dass eine Ampel sich am Ende des Tages in zentralen Fragen wie Migration oder auch vielleicht Arbeitsmarktpolitik links von einer rot-grünen Regierung in Hamburg positioniert, das finde ich schon spannend. Wenn man zum Beispiel sieht, vielleicht nur ein klares Beispiel, wann begann eigentlich die Ampel umzusteuern in der Migrationspolitik? Auch nachdem in Hamburg sich drei Senatoren im Abendblatt hingestellt haben und gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Wir sind quasi jenseits der Schmerzgrenze. Vor 1,5 Jahren war das. Und das ist schon ganz interessant, dass das von Rot-Grün kommt und dass die Ampel, die ja die Liberalen mit dabei hatte, ja doch so schwerfällig reagiert hat.
Bedeutet das aber im Umkehrschluss auch, dass Hamburg als Basis, ich weiß immer nicht genau, wie man das ein. Wir sind eine unfassbar offene, weltoffene Stadt. Wir sind liberal, aber in einem gewissen Umfang auch konservativ, was Werte angeht. Ist das vielleicht das Geheimnis? Wenn du das im Kopf hast, kannst du auch als rot-grüner Senat solche Ergebnisse einfahren.
Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber man muss ja sehen, also die Grünen sind für die Grüne Partei hier in Hamburg sicher maximal realpolitisch aufgestellt. Natürlich haben die auch ein paar Linke. Aber wenn man mit Katharina Fegebank oder Jens Kerstan oder Agnes Tjarks oder dem Fraktionschef Dominik Lorenzen redet, das sind alles pragmatische, sage ich mal, Grüne vom Habeck-Flügel. Und wenn man mit den Sozialdemokraten spricht, denkt man auch, das sind eigentlich alles mehr oder weniger Vertreter des Seeheimer Kreises, also der SPD-Konservativen. Und naja, wenn man in der Mitte steht, hat man es halt leichter, Wahlen zu gewinnen, als wenn man meint, man muss auf dem linken Flügel alle Tore schießen. Und das ist, glaube ich, der Fehler, den die Ampel in Berlin zuletzt gemacht hat. Als sie dann gemerkt hat, dass sie falsch unterwegs ist, war es schon zu spät und vor allen Dingen waren sie da schon zu zerstritten, um eigentlich diesen Politikwechsel, den sie in vielen Bereichen ja hinbekommen haben, noch zu kommunizieren.
Es gibt im Moment ein Schreckgespenst, was zumindest von, wenn ich das in den Interviews richtig verstehe, von den Grünen im Rathaus gesichtet wird. Und dieses Schreckgespenst heißt Heidi.
Ja, das ist der neue quasi Shooting Star in Anführungsstrichen der Linkspartei. Das ist relativ überraschend. Das hat sicher auch damit zu tun, dass für viele vielleicht auch etwas die unterkomplexe Antwort auf die Herausforderung von rechts links heißt. Das ist immer so ein bisschen so, du hast einen Flächenbrand und dann musst du irgendwie quasi einen Staudamm sprengen. Dann kann man sagen, ist der Brand weg, aber dann ist auch die Staumauer weg. Also ich halte das für nicht besonders klug, denn Extreme bekämpft man nicht mit Extremen. Die Linkspartei hat derzeit eine sehr, sehr gute Presse, hat ein sehr, sehr gutes Standing, hat auch, muss man sagen, inspirierende und gut aufgestellte Parteichefs. Aber man muss sich einfach mal ein bisschen das Programm anschauen und man muss auch mal so ein bisschen in die zweite und dritte Reihe gucken. Dann sieht man, dass es da auch schon relativ extrem zugeht. Hier in Hamburg sind die Linken allerdings, und ich finde, das muss man anerkennen, auch als pragmatischer Pain in the Ass der rot-grünen Regierung aufgefallen. Die haben schon die richtigen Fragen gestellt und rot-grün, das ist ja die Aufgabe der Opposition, auch also genervt.
Ja, und dieses Schreckgespenst heißt ja nicht Heidi, sondern Heike in Hamburg. Heike Sudmann ist die Persönlichkeit, genau, die da herausragt, die wirklich in der Bürgerschaft. Und da kommt man nicht unbedingt drauf, wenn man sie einfach nur hört, wie sie ihre Attacken fährt. Wenn man nicht den Hintergrund weiß, dass sie von den Linken ist, würde man einfach nur sagen, das ist eine Persönlichkeit, die sich wirklich engagiert, der es ernst ist. Das ist beeindruckend.
Ja, man muss ja sagen, dass viele von den Linken hier in Hamburg ja auch alte Grüne sind. Es gab ja damals die Grünen-Alternative Liste, die sich irgendwann gespalten hat, und Norbert Hackbusch und auch Heike Sudmann kam ja ursprünglich aus dem grünen Dunstkreis, und von daher sind das auch nicht die Hardcore-Linken, sage ich mal, die noch vom Kommunismus träumen. Das haben die, glaube ich, beide nicht. Man muss sehen, und das ist halt wieder eine Entwicklung. Damals haben sich manche gefreut, dass die CDU so viel an die AfD verloren hat, die SPD ja auch. Jetzt sehen wir halt, dass auch da wieder ein quasi Verlust der Mitte, zu der die Grünen ja inzwischen gehören, erfolgt, wenn von der Grünen Partei die Wähler zur Linkspartei überlaufen. Das ist für unser System nicht gut und nicht hilfreich. Und am Ende des Tages kann ich die Befürchtung gut verstehen. Es kann sein, also das wäre natürlich der
Die Linke ist ja eh stark in Hamburg immer.
Dass die Linkspartei und die Grünen auf Augenhöhe landen.
Auf Augenhöhe ist jetzt aber ein bisschen zugespitzt, oder? Meinst du, die Linken werden doch nicht die Grünen einholen?
Nicht einholen, aber sie kommen zumindest in die Nähe.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die Grünen am Sonntag bei 16-17% ankommen und die Linken bei 12-13%. Und dann ist man schon nicht mehr so weit weg, wie man einstmals war. Vom halben Jahr hätte man gedacht, die Grünen kriegen über 20%. Und die Linkspartei muss gucken, ob sie überhaupt ins Parlament kommt.
Aber dann müssen wir in dem Zusammenhang auch nochmal die CDU ansprechen, weil in deiner Logik würde das ja möglicherweise aufgrund der letzten Umfragen bedeuten, dass die CDU die Nummer 2 wird in Hamburg.
Das ist zumindest nicht ausgeschlossen. Die sind ja in Umfragen immer sehr dicht beieinander. Und ich kann mir vorstellen, dass noch der ein oder andere christdemokratische Wähler vielleicht jetzt der FDP aus Mitleid irgendwie, man hat ja 5 Stimmen in Hamburg, ein paar Stimmen zukommen lässt. Also es ist am Ende schwer vorhersehbar und das ist wirklich spannend. Spannend sind, abgesehen von der SPD, eigentlich alle Parteien, wo landet die Union, wo die Grünen, wo die Linkspartei, wo die FDP, ja, und auch wo die AfD landet, wird uns beschäftigen. Das BSW wird es schwer haben, auch das überrascht, aber die haben natürlich in Hamburg sich auch selber schon vor der Gründung zerlegt, ja, und der große Rückenwind hat gedreht, der Sarah Wagenknecht wirklich getragen hat und ist jetzt zu einem fulminanten Gegenwind geworden.
Abschließende Frage, Matthias, Wechselstimmung gibt's doch aber nicht in unserer Stadt.
Nein, ich habe Wechselstimmung als Journalist hier mehrfach erlebt, einmal 2001, als die Leute die Nase wirklich gestrichen voll hatten von dem Drogenmilieu, von dem kriminellen Hotspot Hauptbahnhof, von den Zuständen in der Stadt, dass da klar war, jetzt gewinnt die Opposition, und das war damals ja eine rechtspopulistische Partei unter Ronald Barnabaschil. 2011 war es dann wieder so, da war Schwarz-Grün gescheitert und die CDU hatte keinen Koalitionspartner mehr, Ole von Beust war weg. Da war auch klar, die Leute wollen die SPD zurück. Das ist jetzt anders. Also es gibt eine gewisse Unzufriedenheit bei manchen, aber am Ende sagt die große Mehrheit, es geht uns doch ganz gut. Und deshalb wird die SPD bei 30%+ landen.
Matthias Iken, vielen Dank. Wenn wir über die Bürgerschaftswahl sprechen, dann kommen wir nicht drum rum, uns auch die AfD vorzunehmen. Bisher sind wir in Hamburg noch weit von den Verhältnissen in den neuen Bundesländern entfernt, aber auch bei uns gibt es Anzeichen für zunehmende Zustimmung für die AfD. Dabei haben wir zwei Stadtteile besonders im Blick. Dazu gleich mehr von unserem Chefautor Christoph Rybacek. Aber als erstes wollen wir mal hören, wie denn die allgemeinen Prognosen für die AfD sind. Christoph, die AfD wird in Hamburg zulegen. Könnte es zweistellig werden?
Ja, es sieht danach aus, als ob die AfD ihr Bürgerschaftswahlergebnis von 2020 etwa verdoppeln könnte, von 5 auf etwa 10% aller Stimmen. Und das wäre für die Partei natürlich ein Riesenerfolg, liegt aber leider im sogenannten Trend des Rechtsrucks in Deutschland.
Ja, das kann man ohne Zweifel so sagen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob man sagen kann, zum Glück, oder ob man sagen muss, naja, es könnte irgendwann soweit sein. Wir sind noch nicht Thüringen oder MacPom.
Nein, das ist absolut richtig. Hamburg hat eine eigentlich relativ stabile Wählerschaft, aber wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass Populisten auch hier sehr große Stimmenanteile erringen können. Da ist natürlich Ronald Schill gewesen, der das bei der Bürgerschaftswahl 2001 geschafft hat, aber schon davor, sage ich mal, ohne dass ich ihn als Populisten abqualifizieren möchte, der sogenannte CDU-Rebell, Markus Winkler, der es geschafft hatte, als sozusagen Abtrünniger aus der CDU eine Partei zu gründen, die in Hamburg recht großen Erfolg bei der Bürgerschaftswahl hatte. Das heißt, wir kennen dieses Phänomen hier in Hamburg. Wir sind nicht immun gegen Trends, die es woanders gibt. Und wir müssen halt tatsächlich da sehen, wie wir damit umgehen. Es ist natürlich nicht so wie in Thüringen oder in Sachsen beispielsweise, wo die AfD schon teilweise zur stärksten Partei in einigen Gegenden geworden ist.
Lass uns mal den Blick auf ein Detail werfen hier in Hamburg. Das heißt immer, die AfD hat zwei richtige Hochburgen. Und ich tippe mal, es ist weder Blankenese noch Winterhude.
Ja, das ist tatsächlich so. Die AfD ist besonders stark in Neuanermühe, also im Bezirk Bergedorf, also auch kurz vor Bergedorf sozusagen, wenn man es von der Innenstadt aus betrachten will. Neuanermühe ist ein sehr interessanter Stadtteil. Ich kenne ihn natürlich, weil ich auch häufiger da war. Es ist ein absolut lebenswerter Stadtteil, wie ich finde. In Neuanermühe wohnen sehr viele sogenannte Russlanddeutsche. Das ist eine Gruppierung, die nach dem Zerfall der Sowjetunion in großer Zahl hier nach Deutschland gekommen ist. Sie sind sehr schnell und sehr gut integriert worden. Es ist eine Gruppierung mit über 2 Millionen Menschen. Das heißt also nach 1990, 1991, als die Sowjetunion zerfallen ist, sind relativ geräuschlos 2 Millionen Menschen hier in Deutschland integriert worden. Und von denen leben sehr viele in Neuanermühe. Und bei diesen Menschen gibt es natürlich das, was wir auch in der klassischen Mittelschicht in der Bundesrepublik haben, nämlich eine sogenannte Verlust- oder Abstiegsangst. Und diese Abstiegsangst betrifft natürlich die Menschen dort genauso. Und die Populisten von der AfD spielen mit der Abstiegsangst. Und sie scheint dort in diesen Quartieren, wie beispielsweise auch in Hausbruch, zu verfangen. In Neuanermühe war es so, dass bei der Bundestagswahl etwa 28% der Zweitstimmen an die AfD gehen.
Nun könnte ich mir aber auch vorstellen, bei den Deutsch-Russen könnte natürlich auch die Haltung der AfD zu Putin und zu Russland im Moment eine Rolle spielen.
Ja, das ist absolut so. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesehen, dass ja auch sehr viele ukrainischstämmige, ne? Also die zur Sowjetunion gehörte ja auch die Ukraine, ne? Also auch ukrainischstämmige und möglicherweise auch Patrioten aus der Ukraine, um es jetzt mal so zu sagen, wohnen dort natürlich. Und es hat sich herausgestellt, dass es diese Konflikte zwischen Ukrainern und Russen, die ja sozusagen nach dem Angriff Putins auf die Ukraine hätten auszubrechen, drohen auch woanders, dass die eigentlich in der Form nicht gegeben hat. Das heißt, die leben da alle friedlich zusammen. Warum tun sie das? Das ist relativ einfach. Es gibt sehr viele verwandtschaftliche Verhältnisse zwischen Ukrainern und Russen in der Ukraine, in Russland, in Deutschland, in Frankreich, wo auch immer. Und das heißt, die haben persönlich einfach nicht diese wahnsinnigen Animositäten oder diese Aggression, die Wladimir Putin auszeichnet, die dazu geführt hat, dass er die Ukraine überfallen hat.
Das ist ja tatsächlich auch ein bisschen verrückt. Dahinter muss man ja erstmal, das muss man ja erstmal durchblicken, was du da gerade geschildert hast. Das ist extrem spannend. Und es ist jetzt auch bei den Stadtteilen Hausbruch und Neu-Allermöhe auch nicht einfach so, dass man sagen kann, naja, wir stülpen da die berühmte Glocke rüber, sozialer Brennpunkt, und damit ist die Erklärung fertig. Klar, da ist die AfD stark.
Ja, das wäre zu einfach. Also zwei ganz kurze Aspekte dazu. Die AfD ist eigentlich in Hamburg grundsätzlich da stark, wo die Wahlbeteiligung relativ niedrig ist. Wir haben bei der Bundestagswahl gesehen, dass die Wahlbeteiligung in Hamburg bei 80,8% lag. Das ist sehr hoch, deutlich höher als zuletzt, aber immer noch leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Nichtsdestotrotz muss man feststellen, dass mindestens bundesweit gesehen ein großer Teil der Nichtwähler zur AfD gegangen. Das heißt, der AfD ist eigentlich das gelungen, worüber wir in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland allerdings immer wieder gesprochen haben, nämlich Menschen zu mobilisieren, zur Wahl zu gehen. Und das ist der AfD gelungen mit ihrer Angstmacherei und mit ihrem Rechtspopulismus.
Also wir können davon ausgehen, dass das, was die AfD bei der Bundestagswahl in Hamburg geholt hat, auch ungefähr das Ergebnis sein könnte bei der Bürgerschaftswahl, also so plus minus null, rund 10%.
Wir können davon ausgehen, dass nach den Umfragen und nach dem, was man prognostizieren kann, da gibt es immer eine gewisse Fehlerquote, die ist vollkommen normal. Wir können davon ausgehen, dass die AfD rund 10% bei der Bürgerschaftswahl erringen wird.
Die AfD und eine Prognose für die Bürgerschaftswahl. Danke an Christoph Rybacek. Wenn wir schon die AfD am Wickel haben, ich weiß, einige Menschen sagen, die bekommen einfach zu viel Aufmerksamkeit. Kann sein, aber die Zahlen lassen sich ja nicht wegdiskutieren. Und das trifft auch auf die Ergebnisse der Bundestagswahl in Schleswig-Holstein zu. Aus der Abendblatt-Chefredaktion ist Stefan Steinlein jetzt in unserem Podcast-Studio. Er ist Experte für die Landespolitik bei unseren Nachbarn. Stefan, guten Morgen.
Hi Marcel, guten Morgen.
Sag mal, mir hat's am Sonntagabend fast die Cola Zero aus der Hand gehauen, als ich das Ergebnis der AfD in Schleswig-Holstein gesehen habe. Sie liegen tatsächlich vor den Grünen.
Also mir war nicht eine Cola Zero, sondern irgendwelchen härteren Getränken. Ich habe dann doch darauf verzichtet. Ja, sie liegen vor den Grünen, sie liegen zwischen der SPD und den Grünen. Sie haben einen unheimlichen Erfolg in Schleswig-Holstein gehabt. Sie sind insgesamt gelandet bei 16,3%. Das ist ein Plus von fast 10 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl 2021. Und ich mache das gerne klar in tatsächlichen Zahlen. Von den 2,26 Millionen Wahlberechtigten waren ungefähr 1,9 Millionen ungefähr zur Wahl gegangen. Und von denen haben mehr als 300.000 Menschen die AfD gewählt. Mit der Zweitstimme, aber auch mit der Erststimme.
Und das ist ja insofern erscheint, weil du hast es ja im Grunde gesagt, wir reden von Schleswig-Holstein, wir reden jetzt nicht vom Brennpunkt in den sogenannten neuen Bundesländern, sondern wir reden von dem, was direkt vor der Haustür von Hamburg passiert. Hat sich das angedeutet oder habe ich da irgendwas verpasst in den letzten Jahren?
Nee, es hat sich nicht angedeutet. Also es gab den bundesweiten Trend und Schleswig-Holstein, das war auch klar, kann sich nicht abkoppeln. Ja. Von dieser bundesweiten Entwicklung, die sicherlich sehr viel mit dem Bild zu tun hat, das die Ampel abgeliefert hat. Ich glaube, es waren am Ende der Legislaturperiode noch 14%, die gesagt haben, die machen eigentlich einen ganz guten Job. Und alle anderen haben gesagt, es geht gar nicht. Dass aber in Schleswig-Holstein die Zahl so sehr gestiegen ist, überrascht dann auch wieder. Man verweist in Schleswig-Holstein gerne auf die letzte Landtagswahl. Und es gibt so ein Narrativ, das sagt, bei uns spielt die AfD keine Rolle. Wir sind das Land der glücklichen Menschen. Wir machen hier und das stimmt auch, eine Politik, die streitarm ist und eher harmonisch. Das heißt, man bedient auch tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen, indem man sagt, die Politiker sollen vernünftige Politik machen und sollen sich nicht öffentlich rumstreiten. Und trotz dieses Ganzen hat die AfD ihr Ergebnis mehr als verdoppelt.
Ist das denn auch in Schleswig-Holstein einfach nur die Migration, die die Leute so triggert?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, es gibt in Bostedt oder in Seeth gibt es riesige Unterkünfte für Ausländer in ehemaligen Kasernen. Da ist schon eine Grenze überschritten dessen, was integrierbar ist und was handelbar ist. Da gibt es kein Vertun. Aber grundsätzlich hat das Land, wie alle Bundesländer, viele Migranten aufgenommen. Aber das ist nicht das vorrangige Problem. Das ist vielleicht das vorrangige Problem in den Köpfen der Leuten. Aber insgesamt ist es eine Grundunzufriedenheit, die sich von Flensburg bis Passau breit gemacht hat. Eine Grundunzufriedenheit mit der Politik einer Bundesregierung und mit einer zerstrittenen, uneinigen, den Leuten abgewandten Politik, die gemacht haben. Das beste Beispiel dafür ist das viel zitierte Heizungsgesetz.
Ich muss noch mal auf einen Bereich zu sprechen kommen, weil der direkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, direkt an Pinneberg grenzt, Steinburg, Dietmarschen Süd. Also das grenzt dann praktisch, ich sag's jetzt mal, an Hamburg. Da ist die AfD bei 20,4. Und wir sprechen ja heute über die AfD im Vorfeld der Hamburg-Wahl. Ich habe ja nur deswegen gesagt, lass uns mal über Schleswig-Holstein sprechen, weil es nur direkt vor unserer Haustür ist. Das ist also mit der allgemeinen Unzufriedenheit, da hat man schon dran zu knabbern, dass es so schlimm ist.
Das ist eine sehr strukturschwache Region. Mhm. Da gibt es mal abgesehen vielleicht von Brunsbüttel und der näheren Umgebung von Brunsbüttel keine Industrie. Da ist eher landwirtschaftlich geprägt, strukturschwach. Das alleine reicht vermutlich immer noch nicht als Erklärung, warum da so gewählt wurde. Aber Fakt ist, sie haben tatsächlich 20,4% gewählt. Und ich hatte mir am Sonntag bei den Zwischenauszählungen, ich habe die immer verfolgt, hatte ich auch gesehen, dass der AfD-Direktkandidat zwischenzeitlich sogar auf Platz 2 lag, vor dem SPD-Kandidaten. Mhm. Am Ende hat sich dann nochmal leicht gedreht. Am Schluss hat der CDU-Kandidat gewonnen, der SPDler wurde mit weitem Abstand Zweiter und dicht darauf der AfD-Kandidat. Also das ist schon eine AfD-Hochburg. Wir haben übrigens ganz in der Nähe von Hamburg noch eine zweite. Und zwar gibt es die Gemeinde Wahlstedt, die liegt im Kreis Segeberg. Und in dem Wahlkreis Wahlstedt ist die AfD tatsächlich die stärkste Kraft geworden überhaupt und hat selbst CDU hinter sich gelassen.
Sprachlos.
Es macht einen sprachlos. Es gibt noch eine interessante Beobachtung oder eine interessante Analyse. Wenn man sich anschaut, wer hat Briefwahl gemacht und wer hat ist ins Wahlstudio, ins Wahllokal gegangen, dann auf die AfD-Stimmen blickt, stellt man fest, dass die Briefwahl bei weitem nicht so ein extremes Ergebnis hatte. Bei der Briefwahl war der Anteil der AfD-Wähler unter 10%. Das heißt, die Leute, die AfD gewählt haben, sind vor allen Dingen ins Wahllokal und haben sich nicht unbedingt vorher Gedanken gemacht, haben sich nicht vorher die Briefwahlunterlagen schicken lassen und hat das, sondern es spricht dafür, dass durchaus bei dem einen oder anderen es eine Bauchentscheidung gab, die im Wahllokal gefallen ist.
Dass die tatsächlich bis zum letzten Moment gewartet haben und dann gesagt haben, ja, ich bin immer noch im Brass und sage, ich kreuze da jetzt bei der AfD an. Noch ein anderes, weil du es vorhin auch erwähnt hast, dass es in Schleswig-Holstein ja immer so nach dem Motto geht, wir hier im Norden und wir zusammen und hier gibt's ja nicht so einen Streit und wir brauchen doch die AfD nicht. Normalerweise heißt es doch immer, wenn die Politik anfängt, besonders die konservativen Parteien, auch über Migration zu reden, dass es dann zu Lasten der CDU geht und die AfD profitiert. Bloß in Schleswig-Holstein hat sowohl die AfD als auch die CDU zugelegt.
Aber die CDU hat, es ist ja ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber vermutlich hat die CDU geringer zugelegt, als sie es vielleicht hätte können und auch geringer als
Sag mal die Zahl nochmal für alle.
Also die CDU ist landesweit bei 27,6% gelandet. Das ist ein Plus von 5,5 Prozentpunkten. Ein ordentliches Plus, aber das Ergebnis vor 3,5 Jahren war auch historisch schlecht in Schleswig-Holstein. Und ich habe mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther gesprochen und er führt der ist insgesamt zufrieden, weil CDU liegt vorne, klar bestes Ergebnis und so weiter. Aber er sagt auch, es war mehr drin und er führt das zurück auf die Polarisierung im Wahlkampf in den letzten Wochen. Und von dieser Polarisierung, also dieses starke Fokussieren auf die Migrationsthemen, die Abarbeitung am politischen Gegner, sagte, davon haben die anderen Parteien stärker profitiert als die CDU.
Auch bei unseren Nachbarn in Schleswig-Holstein starke Zuwächse für die AfD. Stefan Steinlein, vielen Dank. Hamburgs Wirtschaft ist eins der Top-Themen im Wahlkampf. Aber was wollen die Parteien eigentlich? Klar, die Wirtschaft stärken.
ist so die Standardaussage. Aber das ist ja auch wohl logisch, oder? Die Vereinigung Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg hat dazu in den letzten Wochen Antworten von vielen Bürgerschaftskandidaten eingesammelt. Für alle, die mit dem Namen nicht so viel anfangen können, die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns ist eine der Top-Wirtschaftsinstitutionen in Deutschland und in Wirtschaftskreisen weltweit bekannt. Wir haben jetzt Reinhard Stuth zugeschaltet. Er ist in der Versammlung des ehrbaren Kaufmanns Mitglied im Ausschuss für Standortpolitik. Das passt also schon mal und er kann uns über die Ergebnisse der Umfrage genau berichten. Wie halten es die Kandidaten mit der Wirtschaft? Reinhard Stuth, guten Morgen erstmal.
Ja, einen schönen guten Morgen auch für Sie.
Wie viele Abgeordnete haben bei Ihrer Umfrage oder bei der Abfrage eigentlich mitgemacht? Haben da alle sofort Ja gesagt?
Ja, wir haben ja nur Kandidaten angesprochen, die jetzt kandidieren. Von den großen Parteien SPD, CDU, Grüne haben wir die 17 Wahlkreisspitzenkandidaten genommen. Von den anderen Parteien die Landesspitzenkandidaten. Das waren so um die 60 Personen. Und zwei Drittel haben davon geantwortet. Das hat uns überrascht und da sind wir dankbar für und finden das eigentlich sehr gut.
Aber damit wir uns nicht missverstehen, wir reden und den Eindruck erwecken Sie auch nicht, ich sage es bloß ausdrücklich für die Hörer einmal, das ist jetzt nicht eine repräsentative Umfrage, sondern es ist sozusagen Spotlight gerichtet auf die Abgeordneten, die jetzt kandidieren und die auch gesagt haben, ja, wir wollen mitmachen bei der Umfrage.
Ja, um Gottes Willen, es geht nicht hier um eine sozialwissenschaftliche Erhebung, sondern es geht darum, ein Stimmungsbild zu haben.
Ja.
Und ich will auch ganz offen sagen, wir haben die Fragen auch gestellt, weil wir damit in den Köpfen der Kandidatinnen und Kandidaten unsere Themen auch ein bisschen einpflanzen wollten, dass neben dem Getümmel, was so ein Wahlkampf mit sich bringt, auch so eher grundlegende Fragen des Kompasses wie Ehrbarkeit, klingt jetzt ein bisschen altmodisch, aber,
ja, wir aber wissen,
was gemeint ist, mit in den Blick zu geben.
Dann geben Sie mal vielleicht zwei Beispiele für Fragen, die Sie gestellt haben. Dann weiß man ja schon mal, wo die Reise ungefähr hingeht.
Ja, wenn wir über Ehrbarkeit reden, dann ist das ja muss das ja alltagstauglich sein. Und wir wollen ja auch mit beiden Beinen auf dem Boden sein. Es ging also einmal um die Frage Bürokratie. Wie geht der Staat mit den Unternehmen um? Wir haben uns sehr stark auf die Unternehmersicht geblickt. Beim Verkehrsthema haben wir besonders geguckt, was ist der Wirtschaftsverkehr? Wo bleibt der? Ist der überhaupt im Blick? Das dritte war so ein Thema, was in Hamburg immer ein bisschen am Rande ist. Norddeutsche Zusammenarbeit, Zusammenarbeit im Ostseeraum. Haben das die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Zettel? Und das letzte von den, ich sag mal, Sachthemen war, wie wollen die Kandidaten in Zukunft, wenn sie gewählt sind, mit der Wirtschaft eigentlich kommunizieren? Da ist in der Wirtschaft oft so der Eindruck, naja, dann wird mal mit der Handelskammer was gemacht und das ist es dann. Und dann der letzte Punkt, den fanden wir besonders spannend, auch von den Antworten. Wir haben mal ganz persönlich gefragt, was heißt eigentlich Ehrbarkeit für Sie? Und das waren so die Punkte, die wir erfragt haben.
Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf den Einblick in die Antworten.
Ja, das ist natürlich ein bisschen so, wenn die Kandidaten aus Regierungsparteien kommen, die jetzt regieren, dann ist immer so die Antwort, naja, läuft doch eigentlich ganz gut, machen wir schon und das, was wir machen,
klar,
machen wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen doller und so. Das war naturgemäß dann bei CDU und FDP und Volt und Linke sehr viel konkreter. Insgesamt muss man sagen, es könnte so sein, dass die Wirtschaft, die Unternehmen, die Betriebe stärker in den Blick genommen werden. Das gilt für all die Themen, die wir gehabt haben. Da merkt man manchmal schon, dass es doch einige aus der Politik gibt, für die Wirtschaft ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen abstrakter ist. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir offene Türen. Aber gerade beim Wirtschaftsverkehr, da haben wir gemerkt, da war doch bei den beiden Regierungsfraktionen eher das nicht im Thema. Das war bei anderen dann stärker im Blick.
Ja, aber wie würden Sie das denn jetzt mal konkret bewerten, wenn Sie sagen, das Thema Wirtschaftsverkehr ist uns ja allen klar, dass es in einer Stadt wie Hamburg
mit dem Hafen allein schon, dass das wichtig ist, wenn Sie sagen, die Regierungsparteien haben da so ein bisschen, ja, läuft doch eigentlich alles, reagiert. Wie sehen Sie das denn von Ihrer Seite aus?
Also ich glaube, dass die Wirtschaft, die Unternehmen zu wenig im Blick sind und es zu wenig Kreativität gibt. Wir alle ärgern uns über Lieferwagen von Amazon oder was auch immer, die Päckchen anliefern. Wir nehmen aber gleichzeitig das in Anspruch. Und welche Lösung gibt es denn eigentlich? Macht man irgendwie so regionale Stationen, Hubs, wo dann jemand was abholt? Also mehr Kreativität. Das, glaube ich, ist dringend geboten. Und natürlich müssen Handwerksbetriebe, müssen Pflegemitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die müssen auch zum Zuge kommen. Das kann man nicht alles immer nur machen, indem man Parkplätze wegnimmt und für Fahrräder Platz schafft. Deswegen alle im Blick haben. Natürlich muss jetzt nicht alles dem Wirtschaftsverkehr weichen, aber alle müssen am Ende irgendwie auch mit zu ihrem Recht kommen.
Aber verstehe ich Sie jetzt richtig, dass Sie sagen, naja, die Regierungsparteien, logischerweise ist doch menschlich, sagen, läuft doch eigentlich ganz gut. Und wenn ich mir die Umfragen ansehe, dann würde ich sagen, naja, sehen die Menschen ja auch so, dass der aktuelle Senat das ganz gut macht. Und die Opposition sagt natürlich, da und da haben wir ein Problem. Das ist ja so ein bisschen wie immer.
Ja, na gut. Ja, so ist es auch. Aber wenn wir mal zuhören, was die Handwerkskammer sagt, was die Innungen sagen, dann sind die da ziemlich unglücklich mit. Und ich will noch mal ein anderes Thema nehmen, nicht nur den Wirtschaftsverkehr. Wie werden eigentlich Unternehmen mit einbezogen, wenn irgendwo gebaut wird, wenn entwickelt wird? Bei den Universitäten. Da wird geplant, Science City Bahrenfeld oder gibt es irgendwo auch ein Haus für Start-ups. Aber das betrifft doch elementar die Hamburger Wirtschaft, was an Forschung, an Wissenschaft, an Universitäten kommt. Dort wünschen sich Unternehmen auch, dass sie mit einbezogen werden und nicht nur Umweltorganisationen oder Verbraucherschützer. Also da ist die Stimmungslage in der Wirtschaft schon so, das hören Sie ja auch von der Handelskammer, vom Präses, vom Hauptgeschäftsführer, da geht noch deutlich mehr.
Gut, aber wenn ich das jetzt umdrehe auf die Hamburger, die uns jetzt vielleicht gerade hören und sagen, Wirtschaft ist für mich bei der Wahlentscheidung wichtig, würden Sie denn sagen, liebe Bürger, ihr könnt ein ganz gutes Gefühl haben bei den Kandidaten für die Bürgerschaft, ist das alles schon ausgeprägt, dieses Bewusstsein, oder würden Sie sagen, naja, den müsste man eigentlich nochmal, ich sag's jetzt etwas flapsig, ein bisschen Feuer machen?
Ja, da haben Sie genau den Punkt. Also ein bisschen mehr Feuer ist notwendig. Natürlich wissen wir auch, ist die CDU ein bisschen näher an den Wirtschaftsthemen und an den Unternehmen dran. Da ist das auch schon konkreter. Aber am Ende muss man gucken, wer hat die Mehrheit. Und da würden wir uns von unserer Versammlung ehrbarer Kaufleute wünschen, dass auch bei den anderen Parteien das etwas stärker in den Blick kommt. Ich habe den Dialog gesagt, ich habe das Thema Wirtschaftsverkehr gesagt, Bürokratie ist auch so ein Thema. Das ist vielleicht sogar anders als bei den normalen Menschen für die Unternehmen einfach niederschmetternd, was man dort erlebt. Ich habe selber gerade erlebt von der Wirtschaftsbehörde, die von mir zwei Urkunden der Hamburger Verwaltung haben wollte und tatsächlich gesagt hat, als PDF geht das nicht. Ich muss das ausdrucken und per Post schicken. Das macht die Wirtschaftsbehörde, Luftfahrtreferat. Also das ist doch wirklich absurd.
Ja, das ist natürlich immer so der Klassiker, wenn es denn nochmal darum geht, dass es mit der Digitalisierung nicht vorangeht und Bürokratie. Da fallen uns ja allen auch immer viele Beispiele ein. Abschließend, gibt es vielleicht etwas, wir wollen ja keine Wahlempfehlung für irgendeine Partei machen, aber vielleicht gibt es ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, ich empfehle den Menschen in Hamburg, wenn ihr eine Entscheidung in Richtung Wirtschaft trefft, dann guckt doch mal zum Beispiel in den Wahlprogrammen nach, was sagen die Parteien eigentlich zu Thema XY. Dass man mal so nochmal weiß, wo, in welche Richtung man seinen Blick vielleicht schärfen könnte bei einer Wahlentscheidung.
Ja, auf jeden Fall. Die Wahlprogramme von allen Parteien versuchen ja auch darauf einzugehen. Deswegen sind sie auch immer leider ein bisschen lang, um möglichst
und nicht,
viel zu adressieren.
Und nicht so spannend eigentlich, sie zu lesen, aber
nicht
egal.
Nicht so spannend, nee, aber man muss die wirklich lesen wollen. Aber wer danach sucht und sich ein Bild machen will, der soll da ruhig mal reingucken. Und wenn ich das sagen darf, kleine Werbung, würde ich mich auch freuen, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer gucken auf die Homepage der Versammlung Ehrbarer Kaufleute und dort gucken, was die Kandidatinnen, Kandidaten individuell gesagt haben, was heißt für uns Ehrbarkeit. Nämlich verlässlich sein, im Dialog sein, alle Lösungen für alle suchen. Das sind sehr überzeugende Antworten, wo man merkt, und das will ich vielleicht so gegen Ende auch sagen, egal von welcher Partei, man merkt, da sind bei den großen Parteien oder bei den Parteien auch der Mitte wirklich Menschen, die meinen es ernst. Die wollen was verändern, die wollen Gutes. Jetzt kann man sich über bestimmte Punkte ärgern. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie sich Menschen ehrenamtlich engagieren und dabei einen Kompass haben, der sehr stark am Gemeinwohl orientiert ist. Und nochmals, das sage ich nicht für eine Partei, sondern das sage ich für die ganz große Zahl der Parteien, die geantwortet haben.
Reinhard Stuth, vielen Dank. Und das ist von Ihnen doch ein guter Hinweis mit der Homepage. Wer sagt, die Antworten der Kandidaten möchte ich nochmal nachlesen, der Link ist in den Shownotes. So, wir hatten heute viel Stoff für Sie, aber ich glaube, vor der Bürgerschaftswahl ist das auch angemessen. Danke fürs Zuhören und natürlich danke an meine Producerin Heike. Wie überbrücken wir den Samstag, also den Tag vor der Wahl? Ist doch wohl logisch, nämlich mit der Wochenendausgabe von unserem Podcast. Was bietet Hamburg am Morgen am Sonnabend? Wir sprechen über die ersten Tage nach der Bundestagswahl. Da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen. Von den vielen Rücktritten, die eigentlich schon vor der Wahl fällig waren, bis zu der Frage, ob sich CDU und SPD bei den Knackpunkten Migration und Schuldenbremse einigen können. Das und noch viel mehr beleuchten wir mit einer von Deutschlands herausragenden Journalistinnen, nämlich mit Tanit Koch vom Fokus. Bis morgen, schönes Wochenende, wünscht Marcel Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.